Ich möchte jetzt doch vielleicht auch noch ganz kurz nochmal ganz im Klartext sagen, wo auch die Beziehung Reproduktionstechnologie mit Gentechnologie auf der Hand liegt. Denn nur wenn Frauen eben in diese, vor allem eben In-vitro-Kliniken gehen, wo ihnen durch Hormonbehandlungen, die sehr gefährlich sind, die zu Langzeitstörungen führen, wie zum Beispiel, wie wir jetzt herausfinden, und das ist mein nächstes Projekt, frühzeitige Menopause. Also mit anfangs 30 haben diese Frauen nun häufig bereits Menopausestörungen. Das ist für die Ärzte auch wieder kein Problem, denn die werden dann sofort wieder auf die Hormonreplacement-Substitution gesetzt, also die Hormonsubstitution, wo wir auch wieder bis jetzt nur eigentlich Kritisches darüber wissen, aber das scheint im Moment auch vergessen zu sein. Und es wird wirklich den Frauen wie Zeltli angeboten und sagt, also bitte nehmt das, nur schon auch den Frauen in der Menopause, aber jetzt auch diesen jüngeren Frauen, die wirklich, wirklich wieder, der Frauenkörper wird wie eine Maschine behandelt. Oder einfach Pillen reinstopfen, um etwas zu tun, wenn es wieder was schief geht, eine andere Pille, um den ganzen Zyklus wieder zu korrigieren. Und alle diese Dinge, denke ich, die müssen wir einfach irgendwie in einen größeren Rahmen zusammenbringen und nicht wirklich uns beirren lassen durch einzelne Frauen, die sagen, aber mir ist alles bewusst, ich will einfach mein Kind. Irgendwann mal hört dann dieses Recht auf meinen eigenen Wunsch und mein eigenes Wohl und eben Selbstbestimmung in dem Zusammenhang, denke ich, hört auf. Wenn es so ganz klar eben zur Fremdbestimmung von Millionen von anderen Leuten in der Zukunft führen wird. Und eben jetzt noch zurückzugehen auf die ganze Verfügbarkeit von Frauen. Nur durch Frauen in In-vitro-Programmen kommt man zu Eiern. Nur durch Eier können Embryonen hergestellt werden, wenigstens bisher noch. Braucht es Frauen, die ihre Körper geben. Und nur mit Embryonen kann dann diese ganze irrgeleitete, neue Idee, dass alles, was Menschen sind, in unseren Genen sind, das ist nicht eine neue Idee, es ist eigentlich eine sehr alte Idee, aber die kommt plötzlich wieder, kann dann wieder in Tat und Wahrheit umgesetzt werden, indem es heißt, also liebe Frauen, ihr könnt wirklich eigentlich nicht einfach so Kinder haben. Ihr müsst am besten direkt ganz in die Labor der eben Menschenzüchter, wie es Retortenmütter hieß, kommen. Und da können wir nämlich dann euren Embryo, bevor wir den einpflanzen in die Gebärmutter, können wir den checken. Wir können die Chromosomen anschauen, wir können schauen, ob die auch wirklich normal sind, in Anführungszeichen. Und das wird heute bereits in England gemacht. Dieses Verfahren heißt Embryonenbiopsie oder auch ein anderer Name ist Präimplantationsdiagnose. Und wenn man das jetzt zusammennimmt mit was Ulla angetönt hat, vorher den Verfahren schon der Pränataldiagnostik, das ist also eine Frau über 35 muss Fruchtwasseranalyse oder heute vielfach auch schon Chorionzottenbiopsie, also 8. oder 9. Woche. Und jetzt geht es noch weiter zurück, oder? Und jetzt wird gesagt, Risikopaare, ihr müsst schon gar nicht versuchen, selber Kinder zu machen. Ihr kommt besser mal zu uns, oder, und dann helfen wir euch eben und machen diesen Check-up, oder, also noch eine verrücktere Methode, die mir selber, also auch wirklich, da hört es bei mir auf, das Verständnis, wie man überhaupt so etwas sagen kann, das soll gut sein, aber das wird, und es wird von einer englischen Frauenärztin auch sehr angepriesen, und zwar ist es das Ausschwemmen von Embryos. Und sie sagt also, Risikopaare, also auch wieder solche, die irgendwie vielleicht in ihrer Familie eine genetische Krankheit hätten oder eine Disposition zu manischer Depression, Schizophrenie, Krebs, Fettsucht, Asthma, Heuschnupfen, also wer von uns hat nicht wenigstens eines von denen, die sollen... Wenn Sie merken, dass Sie jetzt ist die Befruchtung passiert, nur schon das, ich meine, viele Frauen merken das eben nicht, oder wenn jetzt das Ei und das Spermium sich da irgendwo getroffen haben. Aber so wird es gesagt, wenn Sie das merken, dann bevor der Embryo sich in der Gebärmutter einnistet, dann soll er ausgeschwemmt werden. Das heißt Flushing auf Englisch. Und dann kann er im Labor eben auch geprüft werden. Also entweder man nimmt auch eine Zelle weg, das macht den Rest nicht. Oder man kann den Embryo so durchchecken und dann, wenn er gut ist, kann man ihn wieder einsetzen. Und es, ich habe ein Zitat da drin, das wo die Anne McLaren, die das also vertritt, sagt also, es sei heute natürlich noch mit einigen Schwierigkeiten zu rechnen, aber in der Zukunft würde dieses Verfahren würde schon praktisch durchführbar sein für eben größere Gruppen. Und auch da denke ich wieder, was heißt das, oder? Welche Frau kann dann noch kommen und sagen, ist mir ganz wurscht, ich will jetzt einfach mein Kind und der Mann, mit dem ich es habe, der hat zum Beispiel ein kürzeres Bein oder nur ein Auge oder ist vielleicht sogar schwarz oder alle diese Sachen kommen zusammen. Und heute ist noch die Medizin und auch bereits der moralische Druck, der dann den Frauen sagt, ja, aber wer soll denn für das Kind bezahlen, wenn denn was fehlt? Vielleicht in Zukunft könnte es der Staat sein, der einfach sagt, nichts mehr da, oder? Und es ist auch ganz bezeichnend, dass ein Ansatz dieser Forschung ganz gezielt bereits eben auch im Dritten Reich durchgeführt wurde. Und es gibt Heidrun Kaupen-Haas, eine Medizinsoziologin in Hamburg, mit ihrer Gruppe, die dazu Forschungen machen, die eben zeigen, dass bereits unter Hitler, aber bereits eigentlich bevor er wirklich schon an der Macht war, diese ganze Idee von Eugenik da war, dass man also an sogenannten unwerten Frauen geforscht hat, ihnen versucht hat, eben die, wie man jetzt Eileiter Durchgänge wieder machen zu können. Viele sind daran gestorben, also später dann vor allem auch in KZs. Und dass genau diese Erkenntnisse dann dazu verwertet wurden, um eben sogenannte gute Frauen in die Mutterschaft zu treiben. Und da, auch wenn das schlimm tönt und auch wenn sich natürlich die heutigen Reproduktionsmediziner dagegen verwehren, mit solchen auf eine Ebene gestellt zu werden, ich denke, das müssen wir alles auch mit in Betracht ziehen. Und ganz klar ist auch, dass gemacht wird alles, was machbar ist. Und ich habe jetzt schon sehr lange gesprochen und komme wieder nicht dazu, aus dem Buch vorzulesen, ihr müsst euch halt kaufen. Aber jetzt, bevor wir zur Diskussion gehen, doch noch zwei Beispiele geben, warum eben alles machbar ist, alles, was machbar ist, auch gemacht werden wird. Und das eine ist, auch internationale Forschungsprojekte, die sich damit befassen, unreife Eier zur Reifung zu bringen im Labor. Und zwar wurde das bei Kühen, wurde das bereits gemacht, 1987. Man nahm also aus einer Kuh, die hat man auch geschlachtet, bei Kühen macht man da nicht lange Prozesse, und es gibt ja auch den schönen Ausspruch, erst die Kuh, dann du. Und also für Frauen, das stimmt das absolut. Hat man also einen solchen Kuh, hat man einen Eierstock rausgenommen, da hat es tausende von Eiern drin, wie auch bei uns. Also wir haben mindestens 400.000 Eier und brauchen ja nur 400 bis 500 in unserem Leben, die einer pro Zyklus reif wird. Die rausgenommen und dann im Labor zur Reifung gebracht. Dann hat man diese Eier mit Samen eines besonderen hochstehenden Stieres besamt. Und die entstehenden Embryos hat man dann in Mietkühe eingepflanzt. Und hat man die auch interessanterweise Surrogate Cows. Das ist genau das gleiche Wort wie bei Frauen, Surrogate Mütter, oder also Mietmütter. Und da hat man Mietkühe genommen. Und tatsächlich, diese Kühe haben dann diese Embryos zu wunderschönen, sehr guten, teuren Kälbern ausgetragen. Und das wurde dann als das erste richtige Testtube-Kalb, also das erste richtige Retortenkalb, Ende 1987 vom New Scientist, das ist ein englisches Wissenschaftsmagazin, angepriesen. Nun, theoretisch wird sich das bald wahrscheinlich auch mit Menscheneiern, also mit Fraueneiern machen lassen. Und in Melbourne forscht an der gleichen Klinik, wo eben Carl Wood und Alan Transon recht berühmt sind für ihre Pioniertaten, forscht auch der Jeremy Goldberg genau an dieser Reifung von unreifen Eiern. Und in England wird es gemacht, im Labor vom früheren Steptoe, der gestorben ist, und in Amerika wird es auch gemacht. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Lösungen auch richtig da sind, wo man dann diese Eier in vitro, also auch wieder im Glas, zur Reifung bringen kann. Und was dann alles geschehen kann, da können wir also auch die wildesten und schrecklichen Szenarios uns überdenken. Ein australischer Gynäkologe ist dann so weit gegangen und hat dann gesagt, tja, wenn diese Methode also einmal perfekt sei, dann könnte sogar ein Fötus auch eine Mutter werden. Und zwar stimmt das in dem Sinn, dass also bereits in der 12. Embryonalwoche ist der Eierstock angelegt mit den unreifen Eiern drin, 1000 unreifen Eiern. Und der Herr Brinsmet, so hat er geheißen, Dr. Brinsmet, meinte dann, man könnte also einer schwangeren Frau den Fötus herausnehmen und aus ihrem Eierstock, also aus dem Eierstock vom Fötus, dann diese Eier eben im Labor zur Reifung bringen. Nun, also ich denke, um so einen Gedankengang zu machen, braucht es entweder wirklich eine sagenhafte Losgelöstheit von allem Leben, von allen Lebensprozessen, sondern nur noch dieses Fragmentieren, dieses Aufspalten, oder? Also Frau wird gar nicht mehr angeschaut, Fötus auch schon nicht mehr, sondern nur noch was gilt, ist das Eier. Wie kommt man an die Eier ran? Und eben mit den Eiern und Samen, die ja leicht zu erhalten sind, kann man dann Embryonen machen. Nun ist aber immer noch das Problem, dass wir ja bis jetzt immer noch Frauen brauchen. Denn bekanntlich ohne 9 Monate Embryonalentwicklung im Frauenkörper gibt es ja dieses Kind nicht. Aber auch da wirklich wird auf der ganzen Linie geforscht, um eben dem auch ein Ende zu machen. Und wahrscheinlich kennt ihr die Forschung von Bologna, das wurde im Tagesanzeiger-Magazin berichtet vor 2 Jahren. Ich will es noch mal kurz wiederholen und ich habe mir auch diese Sachen kopiert. Also in Bologna wurden 3 Gebärmütter von Frauen entfernt, scheinbar mit ihrer Bewilligung, wobei ich gehört habe jetzt, dass die eine Frau war die Mutter eines des Forschers. Und hier ist also die Gebärmutter da hinten. Die wurde dann im Labor angeschlossen an eine Maschine, die sie mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt hatte. Und in dieses ganze Ding hat dann der Forscher, und das sind ja wirklich 90-95% immer noch Männer, die alles machen, spritzt dann einen überschüssigen Embryo von einer solchen IVF-Befruchtung hinein. Und ich denke, dieses Bild, da könnte man auch Bände darüber schreiben. Was eben auch dieser Drang, auch von Männern, wirklich, das muss mal wirklich gesagt werden, eben den Griff, die Kinderproduktion in den Griff zu kriegen, mal endlich von diesen Frauen weg, oder? Die machen dann nur Probleme. Und also da ist dieser Moment festgehalten. Und dann wurde das also beobachtet, fasziniert, und 52 Stunden lang hat sich dann dieser Embryo geteilt, normal geteilt scheinbar. Und dann ist die Gebärmutter zusammengeklappt, was ich irgendwie noch schöne Rache der Natur finde. Aber Tat und Wahrheit ist, dass das also in Fertility and Sterility, was wirklich eine angesehene amerikanische Wissenschaftszeitung ist, das wurde veröffentlicht mit einem Kommentar des Herausgebers, der sagte, dieses faszinierende Experiment hätte in Amerika nicht stattfinden können, weil unser Ethikkomitee das nicht erlaubt hätte. Also in Bologna hat das Ethikkomitee es erlaubt, und der Herr Buletti, Carlo Buletti heißt er, und sein Team schreiben am Anfang ihres Artikels, wir haben dieses Experiment gemacht, weil wir nicht ausschließen können, dass Exogenese, eben also Menschheitswerdung, außerhalb des Körpers stattfinden kann. Deshalb ist es wichtig, dass wir das tun. Und ich denke, all diese Dinge müssen wir einfach uns ganz klar darüber sein, ohne zu denken, ja, das sind so Wahnvorstellungen, Irrvorstellungen. Ich denke, dieses Aufsplitten eben in Teile, in wirklich Machbarkeitswahn, in alles machen wollen, was irgendwie spannend ist, was Geld bringt, was Ruhm bringt, das plus eben das wirkliche Leid von Frauen, die leider Gottes viel mit sich machen lassen, vor allem wenn ihnen dabei eben falsche Dinge gesagt werden, wenn sie nicht aufgeklärt werden und wenn sie immer wieder die Hoffnung haben, das nächste Mal wird es klappen, das nächste Mal, noch einmal, da tue ich es. Und genau diese zwei Sachen zusammenzubringen und wirklich dann ganz gezielt auf der ganzen Ebene dagegen anzukämpfen, das ist so das, was ich also mit vielen Kolleginnen auf der ganzen Welt eben über die letzten paar Jahre versucht habe. Und ich hoffe einfach, dass dieses Buch an möglichst viele Frauen rankommt und zumindest eben Nachdenken anregt. Und dann, und mit dem abzuschließen, wirklich etwas eben auch in Gang setzt. Und das sind Beratungszentren, wirklich für Frauen, aber ganz eindeutig feministische Beratungszentren, wo eben Frauen die Möglichkeit gegeben wird, die Unterstützung gegeben wird, andere Wege zu wählen und auch das Trauern anzugehen, das Trauern über das nicht gehabte Kind, ohne in die Jahre und Jahre und Jahre von grausamer medizinischer Tretmühle einzutreten. So. Thank you.
Das also Renate Klein, einer Veranstaltung im Frauenbuchladen. Es gäbe noch viel zu sagen zu dem Thema, es gäbe auch noch viel zu diskutieren zusammen. Über Jahre haben wir zwar geredet darüber, was Muttersein heisst und wo, ob wir sollen oder nicht. Wir haben es als unsere freie Wahl betrachtet. Wir haben gefordert, dass wir den Zeitpunkt und die Situation, wo wir ein Kind gebären wollen, können selber bestimmen. Dabei ist vergessen gegangen, dass es Frauen gibt, die zwar ein Kind wollen, aber keins haben können. Und dass sie genau gleich wie die Frauen, die ungewollt schwanger sind, betroffen sind vom patriarchalen System. Renate Klein hat mit ihrem Buch das Thema Unfruchtbarkeit aufgeworfen. Sie hat diesen Frauen auch eine Stimme gegeben und es ist wichtig, das auch zusammen weiter zu diskutieren. Sicher geht es bei der ganzen Diskussion um Reproduktionstechnologie nicht nur darum, wie brutal sie gegenüber Frauen da in den westlichen Ländern ist, sondern auch, was für eine gesamtgesellschaftliche Dimension das annimmt. Was für eine Dimension die Forschung heute in den Labors hat. Und dass Frauen, die sich zu Reproduktionsmedizinern begeben, eben ein Teil dieser Forschung sind und die Forschung durch ihren Gang auch unterstützen. Das nicht als Schuldzuweisung an die Frauen, sondern als Aufforderung an uns alle, zu verhindern, dass Frauen weiterhin unter dem Druck unbedingt ein Kind wollen zu haben, in die Hände der Reproduktionstechnologen geraten. Nochmal zum Buch. Das Buch heisst «Das Geschäft mit der Hoffnung – Erfahrungen mit der Fortpflanzungsmedizin». Im Buch berichten Frauen einerseits über die konventionelle Unfruchtbarkeitsbehandlung, wie wir am Anfang der Sendung gehört haben. Dann gibt es einen zweiten Teil mit Erfahrungen mit der In-vitro-Fertilisation, die ja jetzt auch im Vortrag Renate Klein vor allem erzählt hat. Dann gibt es auch einen Teil über Mietmütter und ein Teil über Widerstand und wie der sich könnte organisieren. Was auch noch wichtig ist, ist, im Buch hat es ein ganz genaues medizinisches Glossar, wo man auch endlich genau nachlesen kann, was die einzelnen Begriffe bedeuten, was es heisst. Das habe ich sehr hilfreich gefunden. Soweit also die heutige Frauenthemensendung. Am nächsten Donnerstag kommt eine neue.